Das Thema ist mir von der Gruppe vorgegeben worden, aber ich habe es in Ordnung gefunden und lasse mich darauf ein. Ob in der Weise, wie es gewünscht wird, werden wir dann sehen. Der Titel der Veranstaltung spielt darauf an, dass in fast allen europäischen Staaten im Augenblick Bewegungen entstehen oder entstanden sind, Parteien gegründet werden, die von kritischen Beobachtern der politischen Szene nie so richtig einsortiert werden können. Es fehlt irgendwie oder fehlte bislang irgendwie die Schublade, in die man sie reinpacken konnte. Wenigstens innerhalb der Schubladen, die den Betrachtern der linken Szene so zur Verfügung standen, passte keine so richtig. Weder gehören sie, diese Haiders, Möllemanns, Schills, Fortains, Bossis, Berlusconis, Blochers etc., weder gehören sie noch zum konservativen Spektrum bürgerlich-demokratischer Parteien, noch sind sie eindeutig als Teil der neofaschistischen Parteien einzuordnen. Aber es gibt eine neue Antwort auf diese Frage und es ist eine neue Schublade aufgemacht worden. Diese Schublade heißt weder noch. Und diese Schublade hört auf das neue Etikett Rechtspopulismus. Was wird vermeldet in dem neuen Diskurs über den Rechtspopulismus? Es wird vermeldet, dass von dieser neuen europäischen Strömung eine neue Gefahr für Demokratie ausgehen soll. Eine neue Gefahr neben der neofaschistischen Gefahr soll eine weitere Gefährdung der demokratischen Struktur, der demokratischen Verfasstheit der europäischen, eben demokratisch organisierten Staatenwelt ausgehen. Und es wird sogar hier und da behauptet, dass diese neue Gefahr sogar besonders gefährlich sei. Worin besteht sie? Oder worin soll sie bestehen? Die besondere Gefahr des Rechtspopulismus. Der Rechtspopulismus sei, so heißt es, inzwischen ein ziemlich salonfähiges, regierungsfähiges, hier und da sogar in Koalitionen aufgenommenes Bindeglied zwischen Demokratie und Neofaschismus. Und deswegen, weil salonfähiges, regierungsfähiges Bindeglied zwischen Demokratie und Neofaschismus, sei sie aus drei besonderen Gründen zusätzlich gefährlich, heißt es. Erstens, weil der Rechtspopulismus von seiner Programmatik her als eben dieses Bindeglied neofaschistisches Gedankengut unverdächtig in demokratische Politik eindringen könnte. Das wird als die erste Gefahr gesehen. Das Bindeglied könnte tatsächlich dazu führen, dass unverdächtig neofaschistisches Gedankengut in demokratische Parteien eindringt. Zweitens soll der Rechtspopulismus quasi jetzt in umgekehrter Richtung den sogenannten Kryptofaschisten in den demokratischen Parteien, also den Stoibers und Meyers und Seehofers im Seehoferkreis der SPD und so weiter, soll diesen Kryptofaschisten in den demokratischen Parteien, von denen behauptet wird, sie seien eigentlich keine Demokraten, sondern hätten sich bloß demokratisch gewandelt, den schleichenden Übergang von der Demokratie in den Neofaschismus erlauben. Zweite Gefahr, die eigentlich die erste bloß umdreht. Drittens heißt es, sie sei deswegen besonders gefährlich, weil sie als Populisten, Populus Volk, und ohne Berufung auf den verpönten Hitlerismus real existierende Ängste und Ressentiments in der Bevölkerung bedienen würde und darüber politisch erfolgreicher würde, als es die NPD, die DVU und die hiesigen neofaschistischen Parteien zu nennen je werden könnte. Das sind die drei Gefahren, die behauptet werden in der Debatte. Ich will mich nun an diesem Schubladenspielchen nicht beteiligen. Ich will was ganz anderes machen. Ich will mich vielmehr der Prämisse, die dieser neuen Beurteilung des rechten Lagers, des Rechtspopulismus, mit dieser Prämisse befassen. Diese Prämisse heißt, der Rechtspopulismus gefährdet die Demokratie. Und in dieser Prämisse ist eine Unterstellung enthalten, mit der ich mich heute Abend befassen möchte. Diese Unterstellung heißt, Demokratie sei eine verteidigenswerte Regierungs- bzw. Staatsform. Verteidigenswert oder immerhin verteidigenswert oder zwar nicht so gut, aber die beste aller überhaupt schlechten, das kleinste aller Übel und so weiter. Also inklusive der Relativierungen, die ja immer noch an Demokratie festhält und es gegenüber, wenn man denn schon den Rechtsaußenvergleich anstrengt, für verteidigungswert hält. Diese Prämisse will ich prüfen. Und ich glaube, indem ich die prüfe, komme ich dem Anliegen der Veranstalter auch einigermaßen nah. Ich bin gebeten worden, fundierte Demokratiekritik nicht auszulassen. Ich hoffe, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Ich will vielleicht in etwas ungewöhnlicher Weise beginnen. Wir wohnen nämlich im Augenblick einem richtig per Augenschein dem Geburtsakt, den Geburtswehen, ist manchmal mehr ein Kaiserschnitt, einer Demokratie bei. Und zwar, ich sage es gleich, im Irak. Wir sind in der glücklichen Lage, behaupte ich, mit dem Irakkrieg einmal ein paar prinzipielle, und zwar insgesamt 6 Lektionen über Demokratie vorgesetzt zu bekommen. Das heißt natürlich, wenn ich mal mit dem Irakkrieg anfange, dass ich erst einmal das, was Bush und Blair und so weiter sich unter anderem auf ihre Fahnen geschrieben habe, das irakische Volk von einem Diktator zu befreien und ihm Demokratie zu bringen, ernst nehmen. In der Tat, das tue ich. Ich warne auch an dieser Stelle explizit davor, dies als bloße Propagandalüge abzutun. Beides, was Sie sagen, das irakische Volk von einer Diktatur befreien, erstens, und zweitens Demokratie einführen, das haben Sie tatsächlich vor. Und ich behaupte, dass man an dem, was dort jetzt gerade passiert ist und passiert, einiges über Demokratie, wie sie auch bei uns herrscht, lernen und neu begreifen kann. Ich werde es durchführen. Das erste Anliegen, Befreiung von der Diktatur, haben die Kriegsparteien militärisch durchgesetzt. In der Tat, Diktatur von Saddam Hussein gibt es nicht mehr. Das zweite Anliegen, die Einführung der Demokratie im Irak, nehmen Sie jetzt in Angriff. Immer noch mit militärischen, aber auch mit politischen Mitteln, die es aber auch ebenfalls in sich haben. So, jetzt komme ich zu meinen 6 Lektionen. 5 beziehen sich explizit auf den Irakkrieg, eine ist eine Schlussfolgerung. Demokratie bringen, dem irakischen Volk Demokratie bringen. Das heißt zunächst einmal nicht, soll man sich auch nicht darunter vorstellen, wie käme man auch dazu, heißt nicht ein Füllhorn von Wohltaten über dem irakischen Volk ausschütten. Heißt nicht, dass ab sofort Drangsalierung durch vollständige Freizügigkeit zu ersetzen sei, Unterdrückung durch Errichtung eines von mir aus kommunalen Gemeinwesens, Not durch Wohlstand und so weiter. Von all dem ist natürlich nicht die Rede. Es heißt ja auch nicht Wohlstand, sondern es heißt Demokratie. Die Absicht besteht vielmehr darin, eine Form von Herrschaft schlicht durch eine andere Form von Herrschaft zu ersetzen. Das ist das Erste, was sie vorhaben und was unter Demokratie einführen fällt. Die diktatorische Form der Herrschaft über ein Staatsvolk, in der eine Partei, eine Figur das politische Machtmonopol durchgesetzt hat und es als Regierung aufrechterhält, soll durch demokratische Form von Herrschaft ersetzt werden. Demokratische Form von Herrschaft, in der bekanntlich die in der Staatsgewalt zusammengefasste Herrschaft von einer über Parteienkonkurrenz, Konkurrenz, nicht Monopol, zustande gekommenen gewählten Regierung über das Staatsvolk ausgeübt wird. Etwas anderes ist wirklich zunächst gar nicht versprochen worden. Entsorgung der einen Form der Herrschaft und Ersetzung durch eine andere Form von Herrschaft. Und in der Tat, muss man ja auch festhalten, ist Diktatur, vergleichsweise Saddam, vergleichsweise Drittes Reich und Demokratie, dieses eine gemeinsam, dass sie Herrschaftsformen darstellen. Herrschaft einer Regierung über ein Volk in unterschiedlicher Weise darstellen. Natürlich, und das ist jetzt das Wichtige an der ersten Lektion, unterstellt Herrschaft, in welcher Form auch immer, immer, dass es da etwas zu beherrschen gibt. Und es gibt immer dann etwas zu beherrschen und immer dann ist Herrschaft notwendig, wenn es sich um eine Gesellschaft handelt, die von gegensätzlichen Interessen bestimmt ist. Gegensätzlichen Interessen, die natürlich, damit kein Chaos ausbricht, dauerhaft als dieser Gegensatz betreut werden müssen, dauerhaft betreut, weil der Gegensatz, es handelt sich um einen Gegensatz von Klassen, das muss man gar nicht groß ausführen, damit dieser Gegensatz nicht das Gemeinwesen durcheinander bringt, sondern damit dieser Gegensatz für das Staatswesen funktional bleibt. Und funktional heißt dann eben, dass es keinen dauerhaften Kampf der Gegensätze, keinen dauerhaften Klassenkampf, wie es sich ja mal gegeben hat, geben darf. Dann heißt das, Herrschaft, beide gegensätzlichen Abteilungen in einem Rechtssystem zu etablieren, in dem sowohl die Nutznießer dieses Gegensatzes, die Nutznießer des Reichtums, der da entsteht, aber auch die Erfüllungsgehilfen, die für diesen Reichtum eingespannt werden, die Produktion dieses Reichtums eingespannt werden, dass beide Seiten auf ihre jeweiligen Rechte und Pflichten festgelegt sind und sich entsprechend in dem Gegensatz funktional einrichten, wie es hierzulande zu beobachten ist. Beide, Demokratie und Faschismus, faschistische Diktatur, werden durchaus auf ihre jeweilige Art mit dem gesellschaftlichen Gegensatz, den der Kapitalismus nun einmal darstellt, fertig. Ein Gegensatz, an dem auch im Irak die USA nicht nur nichts rühren wollen, sondern den sie obendrein erst so richtig nach westlichem Muster als Installierung des Produktionsverhältnisses des Kapitals installieren wollen. Ein Produktionsverhältnis, an dem übrigens auch der Hitler nichts geändert hat, an dem die Nachfolger nichts geändert haben, komme ich noch darauf zu sprechen, an dem auch ein Pinochet, nachdem der Allende umgebracht worden ist, nichts geändert hat. Übrigens, der Allende wollte auch nichts prinzipiell ändern. Es braucht im Kapitalismus eben Herrschaft in der einen oder anderen Form, weil das kapitalistische Privateigentum nun einmal die unschöne Eigenschaft hat, sich auf Kosten der lohnabhängigen Dienstleister nur auf Kosten der lohnabhängigen Dienstleister zu vermehren. Das ist aber erst der Anfang der ersten Lektion. Es geht noch ein bisschen weiter innerhalb der ersten Lektion. Demokratie ist eine Form von Herrschaft der Staatsgewalt über ein Staatsgewalt, über ein Staatsvolk und keineswegs nur ein formeller Apparat, der mit beliebigen volksfreundlichen oder weniger volksfreundlichen politischen Inhalt gefüllt werden kann, wie dies in Sozialkundebüchern, auch manchen kritischen, heute immer noch heißt. Dass es sich nicht nur um eine formelle Angelegenheit handelt, kann man bereits dem ersten Punkt, Demokratie ist auch Etablierung von Herrschaft, entnehmen. Weitere Belege, dass es sich nicht nur um eine formelle Abteilung handelt, die je nach Wahlvotum auch ganz verschieden gefüllt werden kann, werde ich weiter noch bringen. Wenn man sich nun einmal die Frage stellt, was eigentlich die USA gegen Diktaturen hat, gegen Diktaturen, wie sie halt Saddam Hussein verkörpert haben, dann stößt man auf folgenden Sachverhalt. Der ist den meisten hier im Saal mit Sicherheit bekannt. Diktatoren gehören auch zu den Verbündeten der USA. Und Diktatoren, auch das weiß man, sind von den USA per Gewalt ins Staatsamt gesetzt worden. Was haben sie also gegen Diktatoren? Warum sollte Saddam Hussein, der Diktator, weg? Und warum hieß die Parole Befreiung des irakischen Volkes von der Diktatur? Handelt es sich, wie es häufig zu lesen ist, auch in linken Publikationen, um eine Doppelmoral? Von wegen, keine Doppelmoral. Schlichte, einfache Moral. Der Schluss, der nämlich hier draus zu ziehen ist, ist ganz simpel. Der heißt, es ist gar nicht die Form der Herrschaft für sich, das Diktatorische, das die USA am Irak an Saddam Husseins Regentschaft gestört hat, sondern es ist in diesem Fall, wie in allen anderen Fällen, wo Amerika gegen Diktaturen vorgegangen ist, immer nur die bestimmte Politik, die diese Diktatur jeweils betreibt. Naja, der Irak von Saddam Hussein, das weiß man ja, hatte sich mit den USA gründlich verscherzt, weil er sich einfach nicht den US-amerikanischen Leitlinien für Außen- und Innenpolitik im Nahen Osten unterwerfen wollte. Sein Verbrechen war, dass auch er so etwas wie eine regionale Hegemonie unter Führung des Iraks aufbauen wollte. Sein zweites Verbrechen war, dass er dafür in der Tat seinen nationalen Reichtum, das Öl, einsetzen wollte, via Verkauf die Wiesen erwerben und darüber sich aufrüsten wollte. In den Augen von Amerika, den USA, zwei große Verbrechen, weil die es gar nicht gerne sehen, dass sich regionale Potentaten, ohne bei ihnen vorher um Erlaubnis nachgesucht haben, sich regional imperialistisch betätigen. Damit sind wir bei der zweiten Lektion aus dem Irakkrieg. Wenn es so zugegangen ist, wenn an der Diktatur gar nicht das Diktatorische, sondern die bestimmte Politik Saddam Husseins gestört hat, dann ist die Einführung von Demokratie, dann ist Demokratie auch nichts anderes als ein Synonym für westlich, sprich amerikanisch orientierte Politik, an westlichen Kriterien orientierte Herrschaft, Synonym für eine Politik, die sich an den Maßstäben des freien Westens, so wie sie im Augenblick von den USA vornehmlich definiert sind, unterwirft. Nichts anderes als das wird mit dem Titel Demokratie einführen gemeint. Was gehört dazu? Was sind die Kriterien, die jetzt als Demokratie zu den Kennzeichen des Landes werden sollen? Naja, erstens Öffnung des Landes und seiner Reichtumsquellen für das Kapital des gesamten freien Westens. Vielleicht ein bisschen mit Einschränkungen, bevorzugt für das Kapital Großbritanniens, Amerikas und Polens vielleicht. Aber auf jeden Fall Öffnung für den Weltmarkt. Zweitens Unterstellung des Militärs unter die Oberaufsicht der USA, vielleicht mit ein bisschen Beteiligung der NATO, sofern dem Irak überhaupt gestattet wird, beziehungsweise in dem Umfang, wie es dem Irak gestattet wird, überhaupt wieder Militär, eigenes Militär zu besitzen. Das ist der zweite Punkt. Drittens ist vom Irak verlangt, vielleicht merkt ihr schon, dass das keine Sachen, die spezifisch für den Irak gelten. Ich mache es gleich durch. Drittens heißt es Beteiligung an allen westlichen USA geführten Feldzügen und nicht etwa ausklammern oder dagegenstellen. Viertens ist von diesem Staat, das ist der vierte Inhalt von Demokratie, der verlangt ist, eine Innenpolitik verlangt, die jeden politischen oder religiösen Anti-Amerikanismus sofort unterbindet, sofern er sich nicht nur in den Köpfen versteckt, sondern als Alternative zur Macht aufstellt und diese Alternative vielleicht sogar als Gegengewalt, Gegenmacht zu praktizieren versucht. Merkt ihr diese vier Punkte? Das ist gar nicht eine besondere Drangsalierung, imperialistische Drangsalierung dessen, was zukünftig Demokratie im Irak sein soll. Das charakterisiert die hiesige Demokratie gleichermaßen. Da könnt ihr die Zeit nach 45 nehmen oder ihr könnt die Zeit jetzt nehmen. Haarscharf dasselbe. Erstens, nach dem Zweiten Weltkrieg, was wurde eingeführt? Na klar, Kapitalismus wurde eingeführt. Am Anfang hieß er Dollarkapitalismus, wurde eingeführt. Deutschland sollte möglichst aus eigener kapitalistisch-ökonomischer Kraftanstrengung wieder eine Quelle für auswärtiges Kapital und einheimische Kapitalakkumulation werden. Das heißt natürlich auch, dass man alle Einrichtungen, die dazugehören, also IWF und Weltbank und was dann später noch als WTO dazu kam, zu akzeptieren hat. Zweiter Punkt, auch dieselbe Parallele. Als Deutschland wieder gestattet wurde, Militär, damals Westdeutschland, Militär aufzubauen, war klar, dass es wird sofort als Teil der NATO. Ich habe meine ersten Prügel von der Polizei bekommen, als ich gegen so eine Übernahme da protestiert habe, noch ganz harmlos und unschuldig mit Brechtsprüchen und sowas. Der dritte Punkt, auch wiederum dieselbe Parallele. Beteiligung an allen westlichen Feldzügen. Naja, was ist denn gemacht worden? Deutschland ist gleich darauf vorbereitet worden, politisch, ökonomisch, militärisch, ideologisch, auf den Feldzug, den die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg gleich in Angriff genommen haben. Das weiß jeder von euch. Das heißt Kalter Krieg. Zufällig Kalter Krieg. Warum er nicht heiß geworden ist, ist eine andere Frage. Sofort die Einbindung in alle dann organisierten Feldzüge. Und auch das vierte, die Innenpolitik, hatte entsprechend auszusehen. Nach 1945, nach der Entnazifizierung, sofort strammer Antikommunismus, als die zu dem, was Amerika mit dem Westen, mit dem befreiten Westen vorhatte, passende Ideologie. Also von wegen, da findet eine besonders brutale, radikale Unterwerfung des irakischen Volks unter dem Titel Demokratie statt. Nein, mit diesen vier Punkten geschieht überall auf der Welt die Etablierung von Demokratie, die Gründung von Demokratie durch, in dem Fall nach 1945, die führenden Mächte des schönen freien Westens. Meine Lektion 2 heißt also, Lektion 1 war, Demokratie ist Herrschaftsgründung, Ersetzung einer Herrschaft durch eine andere Herrschaftsform. Lektion 2 heißt, Demokratie hat einen handfesten Inhalt und der heißt, es geht darum, sich den Prinzipien des freien Westens in diesen vier Abteilungen zu unterwerfen. Alles andere ist nicht Demokratie. Es lohnt sich, bei diesem vierten Punkt der Unterwerfung innenpolitische Ausrichtung noch ein wenig zu bleiben. Es stellt sich nämlich die Frage, warum eigentlich bei so einer verordneten Innenpolitik, die dem Volk mitteilt, was es zu tun und was es zu denken hat, warum das Volk eigentlich dabei mitmacht. Und in allen jetzt noch existierenden Vorzeigedemokratien leider mitgemacht hat. Das ist deswegen nochmal gesondert zu betrachten, Denn eins ist ja nicht von der Hand zu weisen. Demokratie hat ja schon was mit Abstimmung des Volkes zu tun, mit einem Votum des Volkes zu tun. Natürlich. Deswegen stellt man diese Frage, deswegen muss man die Frage stellen. Ja, Sie sind doch irgendwie daran beteiligt gewesen, dass das Wirklichkeit wird, was ich die ersten beiden Lektionen genannt habe. Wieso haben Sie das eigentlich sich gefallen lassen? Wo Sie doch gefragt sind. Wir sind das Volk. Wir sind als Volk das, der Staat, heißt es dann fortgesetzt. Wir sind das Staatsvolk, also der Staat. Das führt mich zur dritten Lektion. Auch die dritte Lektion, die kann ich wieder dem Irakkrieg entnehmen. Schauen wir uns mal an, was die USA nebst ihren Verbündeten eigentlich zurzeit nach der offiziellen Beendigung des Krieges dort treiben. Was sie dort machen, lässt sich alles zusammenfassen unter dem Begriff, sie schaffen Ordnung. Und wie sieht das aus, wenn zur Vorbereitung der Demokratie Ordnung geschaffen wird? Naja, ich habe schon wieder 4 Punkte. Erstens gehört zu diesem Ordnungsschaffen, kann man sehen, kann man nachlesen, dass sie alle Parteien und deren Einrichtungen zerstören, mit denen der geächtete Diktator seine Macht stabilisiert hat. Punkt 1, Verbot. Zweitens, sie entwaffnen das Volk. Und zwar gewaltsam. Weil sie die Waffen einfach nicht hergeben wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Drittens, sie gehen gegen Plünderungen vor, mit denen Iraker sich Fremdes bzw. Staatseigentum aneignen, solange noch das existiert, was man so schön in der Presse mal Machtvakuum nennt. Und viertens, sie zitieren alle sich antisaddamistisch gebenden politischen Gruppierungen in ihr großes Zelt und sichten sie darauf hin, inwieweit sie tauglich sind für eine Regierungsnachfolge von Saddam Hussein. Was heißt denn das, was da passiert? Was ist denn das jetzt? Gerade unter dem Gesichtspunkt Lektion in Demokratie. Naja, die erste Aufgabe besteht schlicht darin, die Voraussetzungen zur Etablierung einer US-freundlichen nationalen Herrschaft zu schaffen. Und das heißt, die Partei des alten Herrschers, und zwar egal, wie viel Anhänger im Volk diese alte Partei noch hat, vollkommen egal, politisch auszulöschen. Da geht es manchmal auch ein bisschen militärisch zu, das weiß man ja. Zweck ist klar, die Anhänger von Saddam Husseins oder aller anderen organisierten und nicht organisierten Volksteile, die wenig erfreut über die US-konzessionierte Souveränität sind, sollen gar nicht erst die Möglichkeit haben, von sich aus Stimme und Partei in einem Prozedere demokratischer Art zu bekommen. Und dass sie dagegen auch nichts machen können, machen sollen, macht den Übergang zum zweiten Punkt aus. Entwaffnung. Dass sie gar nicht erst die Möglichkeit haben, sich als Gegenmacht gegen das, was die Amerikaner dort an Demokratie aufbauen, aufzustellen. Die Plünderung, was ist das? Nichts anderes als dem Privateigentum soll wieder zu seinem Recht verholfen werden. Das ist der Kampf gegen die Plünderung, der da unter Ordnung läuft. Und alle Parteien, die sich bei den USA beim Sieger, also um die Saddam Hussein-Nachfolge bewerben, was geschieht mit denen? Die werden nicht etwa eingeladen, freundlich jetzt eine Regierung zu bilden, sondern die werden mit einem Katalog von US-Forderungen konfrontiert. Und sofern sie diesen Forderungen entsprechen, kommen sie auf die Liste derjenigen, die unter Umständen sich als Partei demokratisch aufführen dürfen. Wenn nicht, dann nicht. Und diese Forderungen, die da an diese Gruppierungen gestellt werden, die haben es in sich. Das kann man in der Zeitung nachlesen, das muss ich mir nicht ausdenken. Das sind keine geheimen Dokumente. Die Ölkonzession muss so organisiert werden, dass klar ist, dass amerikanische, britische und ein paar andere Konzerne sie für die Mehrung ihres Reichtums ausbeuten können. Von wegen dem irakischen Volk. Die Waffenabgabe, Entwaffnung des Staates, ist ebenfalls eine Sache, die die Parteien unterschreiben müssen, bevor sie überhaupt auf die Liste der Guten kommen. Sie müssen sich bereit erklären, Reparationszahlungen, vor allen Dingen in Großbritannien und Amerika, zu zahlen, wie es nach dem ersten Golfkrieg auch schon war. Und drittens müssen sie bereit sein, Truppenstationierungen der Amerikaner zuzulassen. Die wollen das unsichere Saudi-Arabien verlassen und die sichere Burg, wie sie meinen, Irak, als den neuen Stützpunkt in der Region für ihre Truppen ausbauen. Übrigens merkt ihr auch hier wieder, kann man alle vier Punkte der Konzession nach 45 in der Richtung der deutschen Demokratie wieder erkennen. Errichtung eines Kapitalismus mit Dollars, mit Dollarkrediten, die nichts anderes bedeutet, als die Konzession, Dollars zu verdienen, um Kredite zurückzuzahlen. Entwaffnung hieß in Deutschland nach 1945 nichts anderes als Waffen nur in dem Umfang, wie es die USA und die Siegermächte wieder erlauben. Westdeutschland. Reparationen sowieso, Truppenstationierungen sowieso sind ja bis heute noch ein Thema. Es wird also, das ist die Lektion 3, mit der gewaltsamen Schaffung von Ordnung fast so etwas wie die Fortsetzung des Kriegsziels im Frieden dafür gesorgt, dass im Irak in Zukunft all jene Kräfte, die die USA als anti-amerikanisch, als anti-westlich, als anti-freiheitlich von mir aus auch einstufen, oder die von den Amerikanern nur des Anti-Amerikanismus verdächtigt werden, nichts mehr zu sagen haben und auch über keine Mittel sich Gehör zu verschaffen, verfügen. So werden die Voraussetzungen für Demokratie, sprich demokratische Wahlen, geschaffen. Zugelassen als politische Kräfte werden nur diejenigen, die Gnade finden vor den Augen des Siegers des freien Westens und seiner Führung der USA. Und gewählt werden darf dann in Zukunft auch nur, was von den Amerikanern zugelassen ist und sich im Rahmen des Pluralismus, der zugelassenen Zustimmung zu den westlichen Werten betätigt. Vielleicht auch dazu noch einen kleinen Extra-Hinweis auf die westdeutsche Demokratie. Das Demokratieversprechen der Siegerstaaten an das deutsche Volk nach 1945, ich kann jetzt fast schon sagen, die Demokratiedrohung, fiel genauso aus. Natürlich den Umständen etwas anders, weil die Umstände nach 1945 in Westdeutschland anders aussahen als im Irak. Aber das kann man sagen. NSDAP verboten, SS verboten, egal wie viele Anhänger der Hitler im deutschen Volk nach 1945 noch hatte. Entnazifizierung fand statt. Ich will gar nicht darüber reden, wie erfolgreich die war. Aber es wurde schon gemacht. Volksentwaffnung in Deutschland fand statt, war aber gar nicht das Problem, weil so etwas wie eine Volksbewaffnung auch dem Hitler nie eingefallen war. Selbst in der Abteilung des Volkssturms gab es keine Volksbewaffnung. Auch mit den Plünderungen, also der Durchsetzung des Eigentumsprinzips, musste man nicht so vorgehen wie im Irak, weil die Deutschen schon 50 Jahre lang oder 40 Jahre oder 35 Jahre lang erzogen worden waren, das Privateigentum zu respektieren. Die plünderten nicht, sondern die machten was anderes, was sich für den Kapitalismus nicht gehört, machten den Schwarzmarkt. Naja, und der wurde später nach Einführung der Währungsreform dann auch entsprechend verboten. Die Sichtung der in Deutschland anwesenden politischen Kräfte, mit denen man neue demokratische Politik machen konnte, fand auch statt. Das weiß man, da ist man ein bisschen großzügig vorgegangen, weil offensichtlich Nicht jeder, der eine NSDAP-Vergangenheit hatte, deswegen für die Demokratie und demokratische Aufgaben untauglich war. All das hier auch passiert. Und als sich später herausstellte, nach 10 Jahren Etablierung der Demokratie in Deutschland, nach diesem Muster, dass mit der Abschaffung der NSDAP, mit dem Verbot des Faschismus und seiner Nachfolgeorganisationen doch noch nicht alle Kräfte, antidemokratischen Kräfte vernichtet waren, als sich also, ich kann es anders und ein bisschen zynisch formulieren, herausstellte, dass es der Hitler nicht fertig gebracht hatte, alle antikapitalistischen Kräfte, Kommunisten, linke Gewerkschaften, Sozialisten und so weiter, dass er die noch nicht alle umgebracht hatte, dass sie sich immer noch in Deutschland regten und eine Partei aufboten, da musste auch die verboten werden. Klar, wurde ja auch gemacht. Da wurde nachgeholt, was sich für Demokratie gehört. Diese Sorte von Extremismus gehört sich eben nicht. Inwieweit die Amerikaner mit dem Kommunismus im Irak Probleme haben, vermag ich nicht einzuschätzen. Das Ganze, was damals eingerichtet worden ist, hatte übrigens einen wunderbaren Titel, den es bis heute noch hat. Es hieß Wehrhafte Demokratie. Wehrhafte Demokratie hieß immer, die Sieger legten schwer Wert darauf, dass die Deutschen aus der Weimarer Republik lernen. Das wollten die deutschen Führer, dann die Adenauers und so weiter, natürlich auch. Und das, was sie gelernt hatten, hieß, dass alle Parteien, die es in Weimar noch gab, die tatsächlich Repräsentanten gegensätzlicher Interessen waren, kaltgestellt oder verboten gehören. Dass überhaupt nur solche Parteien nach 1945 zugelassen werden. Nicht für die es im Volk interessierte Vertreter gibt, sondern gleich von oben runter gedacht. Die tauglich sind für das, was die Amerikaner und die deutschen Führer dann als Demokratie errichten wollten. Das ist alles durchgesetzt worden. Und so haben wir, in Anführungszeichen, nach 1945 eine Verfassung und ein Parteiengesetz, die das in wunderschönster Klarheit durchsetzt. Wir haben ein Parteiengesetz mit Vorschriften über Programm und Struktur. Da kann schon bereits bei der Gründung gesagt werden, nee, ihr kommt nicht rein. Ihr kriegt nicht das Siegel zugelassene Partei, die sich zur Wahl aufstellen kann. Da gibt es die Sache mit dem Parteienverbot, gab es in Weimar nicht. Können Parteien verboten werden? Weiß man. Und da gibt es selbst dann, wenn man sie zugelassen hat, immer noch Regeln, die man vorschieben kann, falls Parteien, von denen man sagt, naja, vielleicht wird aus denen noch eine ordentliche demokratische Kraft, dann, wenn sich das nicht herausstellt, per 5%-Klausel von der Teilhabe an der Macht ausgeschlossen werden. Es gibt noch ein paar Punkte mehr. Aber so wird dafür gesorgt. So wird dauerhaft dafür gesorgt. Nicht nur als Schaffung der Voraussetzungen. Dass in der Demokratie nur das übrig bleibt, was ja sagt zu dem Inhalt von Demokratie. Und nichts anderes mehr. Das Resultat davon kennen wir hier in Deutschland. Wir haben eine leider ziemlich prächtig funktionierende Demokratie. Obwohl man doch, so hieß es, heißt es immer noch den Deutschen, den Japanern, diesen ewigen Nazis die Demokratie nicht zugetraut hatte, was ein vollkommener Schwachsinn ist, ein absurdes Argument, als ob die Form der Herrschaft eine in der Natur des Volkes liegt. Was soll denn das heißen, es war den Deutschen und den Japanern nicht zuzutrauen, nur weil sie vorher eine faschistische Herrschaft hatten? Wenn denn das Ganze ökonomische und politische Leben von vornherein gewaltsam und per dauernder politischer Aufsicht so eingerichtet ist, dass dem Volk ohnehin nur noch die Alternative übrig bleibt, mitmachen oder gleich ein Aufstand. Also mitmachen bei der Demokratie, in der Demokratie oder Aufstand gegen den demokratischen Staat, wenn nur diese Alternativen überhaupt übrig bleiben. Übrigens, der Aufstand auch ganz ohne Mittel erstmal hätte beginnen müssen. Können alle Linken heute ein Lied von singen, wie das geht. Dann darf man sich nicht wundern, dass die schöne Demokratie, diese schöne Demokratie hierzulande oder in England, Frankreich, Amerika, mit einem funktionierenden Kapitalismus herauskommt. Damit ist auch die vierte Lektion über Demokratie bereits auf dem Tisch. Es ist nämlich den USA sehr ernst damit, jene Ordnung des freien Westens, die alternative, systemalternative Politik verbietet, im Irak konsequent durchzusetzen. Und ohne diese Durchsetzung gibt es im Irak kein grünes Licht für demokratisches Regieren. Wie lange das dauert, steht in den Sternen. Vielleicht signalisiert anhaltender Widerstand von Irakern, den man auch nicht hochjubeln sollte, bevor man nicht herausgefunden hat, was der Grund des Widerstands eigentlich ist. Widerstand von Irakern gegen die Besetzer, auch den USA, dass das Volk, wie es dann sofort immer heißt, noch nicht reif sei für die Demokratie. Nicht reif sei. So wird nämlich der Zustand genannt, in welchem die Sieger oder die Aufsichts- oder die Konzessionsmächte die Entscheidung über die politische Führung nicht per Wahlakt dem Volk überlassen mögen. Die sind sich halt dann schlicht noch nicht sicher, ob dabei, wenn sie dem Volk die Zustimmung überlassen, ob dabei die Zustimmung zu den Grundprinzipien des freien Westens auch herauskommt, von denen die Einführung der Demokratie ja gerade abhängig gemacht werden sollte. Ob tatsächlich dann mehrheitlich ein Ja zum kapitalistischen Weltmarkt, Ja zur US-Herrschaft, zur NATO und so weiter herauskommen. Denn nur das zeichnet ein mündiges, reifes Volk auf. Dann kriegt es das Reifezeugnis. Übrigens das Abiturzeugnis, das Reifezeugnis, heißt, sollte man unter diesem Gesichtspunkt durchaus auch mal kritisch betrachten, wofür man da eigentlich reif erklärt wird. Sage ich aber jetzt nichts zu. Jetzt bin ich bei der fünften Lektion und die fünfte Lektion betrifft einen Sachverhalt, der ebenfalls ein wichtiges Moment an Demokratie darstellt und ebenfalls durch den Irakkrieg, Krieg selber, Kriegsberichterstattung, bebildert worden ist. Man erinnert sich an die Bilder von den Palästen Saddam Husseins mit den berühmten goldenen Badewannen oder goldenen Armaturen und so weiter und so fort. Warum sind die ins Bild gesetzt worden? Warum sind die ständig abgelichtet worden? Was soll uns das sagen, wenn da dieser Prunk des Saddam Husseins als Privatreichtum vorgeführt wird? Soll es als Beweis seines schlechten Geschmacks uns vorgeführt werden? Wohl nicht. Es wird vielmehr mit der Abbildung dieses Privatreichtums, dieses wahnsinnigen Privatreichtums, der Verdacht in die Welt gesetzt, dass es dem Saddam Hussein dann wohl gar nicht um den Irak, um die irakische Sache, um die Sache der irakischen Nation gegangen ist, sondern nur um seinen Privatreichtum. Dafür, so heißt jetzt der Verdacht, der damit geschürt wird, hätte er sein Volk ausgeplündert. Demokratie und für das gegenteilige Votum wird damit zugleich Reklame gemacht. Demokratie geht ganz anders. Und tatsächlich geht Demokratie in dieser Frage ganz anders. In der Demokratie ist nämlich durch den regelmäßigen Regierungswechsel per Wahl und zusätzlich durch ein sehr kompliziertes verfassungsrechtliches Regelwerk dafür gesorgt, dass Amtsausübung in politischer Funktion und Aneignung von privatem Reichtum nicht zusammenfallen, nicht dasselbe sind. Deswegen wird auch per Diäten und hübschen Abfindungen, nachdem man das Amt aufgeben musste, dafür gesorgt, dass die demokratischen Politiker wirklich keine Hungersnot leiden müssen und sich deswegen, weil ihr Materialismus bedient wird, offiziell durch die staatlichen Vorgaben, ganz der Sache der Nation verschreiben können. Die Gefahr, dass das nationale Interesse hinter das private Staat als Mittel der Reichtum, der privaten Reichtumsaneignung zu benutzen, zurücktritt, das soll auf diese Art und Weise ausgeschaltet werden und plus minus wirkt es das auch. Deswegen wird jede Abweichung davon auch zum Skandal. Die Demokratie hält sich also schwer was darauf zugute, dass ihre Politiker übrigens quer durch alle Parteien sich ganz der Sache der Nation verschreiben. Berufsnationalisten sind. Nichts anderes als das. Berufsnationalisten, die gar nicht erst auf die Idee verfallen, das Volk für ihren Privatreichtum auszubeuten, sondern nur ihre ganze Kraft einsetzen, das Volk für den Staatsreichtum auszubeuten. Und das ist ja was ganz anderes. Womit ich wenigstens für die Staatsmacht, womit ich bei meiner sechsten und letzten Lektion bin. Die sechste und letzte Lektion ist die einzige, die noch nicht am Irak selbst zu studieren ist. Aber in gewisser Weise lässt sie sich aus den ersten fünf Lektionen erschließen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum soll diese den Prinzipien des Westens verpflichtete Regierung, die den Irak per Demokratie zu einem loyalen Vasallen des Westens, vor allen Dingen der USA, machen soll, ausgerechnet per Volksmitbestimmung, also demokratisch eingesetzt werden? Ich verweise auf meinen Anfang. Was haben die Amerikaner an der Diktatur auszusetzen? Loyalität zur US-geführten Politik geht in der Tat auch anders. Geht auch per Diktatur. Geht auch per Monarchie. Oder irgendeiner Mischform zwischen Diktatur, Monarchie und Demokratie. Warum soll es also die Wahl der Regierung durch das Volk sein? Wo das doch, wie man nach den Wahlen immer wieder von Politikern hört, umständlich, aufwendig und manchmal im Resultat sehr unpraktisch ist, wenn es denn an den berühmten klaren Mehrheiten fehlt. Warum? Das ist ein Grund, sich mit dem Verfahren der Volksbeteiligung an dieser Sorte Herrschaft etwas genauer zu befassen. Das ist der Inhalt meiner sechsten Lektion. Der Witz an diesem Verfahren besteht darin, und das ist übrigens mit Reife für Demokratie gemeint, besteht darin, dass der Wahlbürger mit der Stimmabgabe selbst, egal für wen er dabei stimmt, seinem Regiertwerden zustimmt. Das ist das Erste, was er mit der Stimmabgabe macht. Er akzeptiert mit der praktischen Betätigung seines aktiven Wahlrechts aus freien Stücken und im Bewusstsein seiner freien, gleichen und geheimen Entscheidungsfreiheit seine Unterwerfung unter Herrschaft. Die Betätigung des Wahlrechts heißt, ja, die sollen mich regieren. Da soll Herrschaft über mich sein. Das ist der erste Punkt, weswegen politische Regierungen, die im Prinzip unter relativ funktionalistischen Gesichtspunkten Herrschaftsformen betrachten, für Demokratie sind. Das ist aber nicht alles. Kommt noch was dazu. Der Wahlbürger erteilt damit zweitens einem Verfahren seine Zustimmung, mit der vollkommen getrennt von seiner inhaltlichen Stimmabgabe nach ganz eigenen Kriterien wie Handlungsfähigkeit und Regierungsfähigkeit eine ganz bestimmte Regierungsmannschaft zusammengesetzt wird, die er mit seiner Stimme, egal wen er gewählt hat, und ihre Politik ermächtigt, über ihn zu regieren. Also erster Punkt war Herrschaft überhaupt zugestimmt. Zweitens mit dem Verfahren zugestimmt zu jeder Regierung, die sich auf diese Art und Weise zustande kommt. Wenn eine Regierung herauskommt, deren Parteien er gar nicht angekreuzt hat, dann ist die ebenso demokratisch durch seine Stimme legitimiert, wie wenn seine Partei an die Macht kommt. Er hat eben gar keinen Einfluss darauf. Das ist konstitutiv für das Verfahren. Auf welchen Stimmenhaufen seine einzelne Stimme kommt. Ob die einzelne Stimme verschwindet in der Opposition, verschwindet in einer Koalition oder verschwindet in einem Regierungsstimmenhaufen, das ist zwangsläufig mit der einen Stimme vorher überhaupt nicht zu bestimmen. Immer noch nicht fertig. Für die Herrschaft besteht drittens das Schöne an der Demokratie auch noch darin, dass die dann als Regierung aktive politische Mannschaft in allem, was sie tut, sich auf den Wähler berufen kann. Ihr habt uns doch gewählt. Ihr habt doch mit eurer individuellen Stimmabgabe, mit eurer einzelnen Stimmabgabe dafür gesorgt, dass wir mit allen Stimmen zusammen diese Regierung bilden können. Das Volk wird also drittens als Berufungstitel für jede Sauerei, die dann mit ihm von seiner Regierung angestellt wird, verantwortlich gemacht. Übrigens, Fußnote dazu, das gilt auch für die Nichtwähler. Das gilt auch für die Nichtwähler. Wer nur nicht wählt, wer seine politische Aktivität darauf konzentriert, nur nicht zu wählen, ansonsten in seinem kapitalistischen Alltag alle seine Rechte und Pflichten erledigt, der fällt demokratisch unter dasselbe Prozedere, der fällt nämlich in die Rubrik Höhe der Wahlbeteiligung. Es wird immer im Wahltag ausgewählt. Diejenigen, die gewählt haben und die nicht gewählt haben, werden gezählt. Und die kam die Wahlbeteiligung, wie man zum Beispiel in den USA, aber nicht nur dort, studieren kann, auch mal sogar unter 50% fallen. Findige Leute haben ausgerechnet, dass der Präsident Bush überhaupt nur von 19,5% der Amerikaner gewählt worden ist. Macht nichts. Über das demokratische Verfahren ist er legitimiert. Das macht nichts, denn es werden eben die Stimmen der Wähler ausgezählt. Und anschließend den Wählern und den Nichtwählern die neue alte Regierung verpasst. Und wenn dann ziemlich gnadenlos regiert wird, dann müssen sich die Wähler mit dem Argument zufrieden geben, ich habe es schon genannt, ihr habt uns doch gewählt. Unterwerfen müssen sich aber auch die Nichtwähler. Aber mit dem Argument, ihr hättet uns ja wählen können. Das ist die Fußnote zu der Abteilung Nichtwähler, auch an die Adresse der innerlinken Debatte über die Frage, soll man wählen, soll man nicht wählen. Ihr kennt das Argument, dass man als Linker, der sagt, ich gehe nicht zur Wahl, damit konfrontiert wird, dann stärkst du doch die Rechten. So ein Unfug, die Rechten stärken. Als ob die einzige Alternative für Linke nur in der Frage, wählen oder nicht wählen, bestünde. Vielleicht soll man sich mal gegen die ganze Alternative zur Wehr setzen, anstatt sich auf sie einzulassen. Es gibt noch viertens einen weiteren Grund, warum die Staatsführung auf die Wahlbeteiligung des Volkes Wert legt. Man kann nämlich an der Wahlbeteiligung feststellen, wie geschlossen das Volk zur Nation und ihren Anliegen steht. Wie sehr man unter Umständen propagandistisch noch nachlegen muss, damit es ein paar mehr werden, damit man wenigstens über die 50% kommt oder über die 60% kommt, damit es nicht so peinlich wird, wenn die Regierung sich auf das Volk beruft, wo sie nur von 25 gewählt ist. Aber im Ernstfall reicht auch das. So ist es ja geregelt. Dieses Verfahren, das demokratische Verfahren, bringt also vier hübsche Errungenschaften für bequemes Regieren und sonst nichts. Zustimmung zur Herrschaft und allem, was an gesellschaftlichen Gegensätzen Herrschaft nötig macht. Der letzte Punkt ist wichtig und muss sich übrigens die Wahlen durchaus mal so vergegenwärtigen. Man sich fragt, was steht in der Wahl alles nicht zur Entscheidung an? Alles Wichtige steht nicht zur Entscheidung an. Zur Entscheidung stehen bloß die idiotischen Figuren, die einem nachher mit Brille und modischem Schlips vorgesetzt werden, die man nach Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsfähigkeit taxieren soll. Alles Wichtige, das Produktionsverhältnis, die Staatsform, die Außenpolitik, die Abhängigkeiten, in die man, wie der Staat sich schon begeben hat in Sachen Militär und Ökonomie, alles steht nicht zur Wahl. Aber man soll hingehen. Das war der erste Punkt, Zustimmung zur Herrschaft. Zweitens, Ermächtigung bestimmter Parteien zum Regieren. Drittens stellt das Verfahren der Wahlakt der Bürger einen Berufungstitel für die Regierungen dar. Und drittens, ein Gradmesser für die Volkszustimmung zu den Sachen der Nation. Der Schluss daraus, und das wäre dann meine sechste Lektion, heißt, per freiem Wahlakt reproduziert sich also alle 4 Jahre die zunächst mal bei der Gründung der Demokratie gewaltsam hergestellte Volksohnmacht. Volksohnmacht. Politische Beteiligung ist allein das einzelne Kreuz hinter einer Figur oder einer Partei erlaubt. Der Wahlakt, die erlaubte freie Wahl, ist die völlige Vereinzelung, die freiwillige Absage an jede organisierte, kollektive Ausübung von Gegenmacht. Und das ist für Herrscher das Schöne an diesem demokratischen Verfahren. Politik reduziert sich, was das Volk anbelangt, auf die Vereinzelung dieser einen Stimmabgabe hinterm geschlossenen Vorhang. Damit bin ich mit meinen Lektionen fertig. Es bleibt allerdings jetzt noch, bleiben noch 2 Fragen übrig. Die will ich in der letzten Viertelstunde noch klären. Es bleibt zunächst noch die Frage zu klären, die ich vorhin nur aufgeworfen, aber nicht weiter verfolgt habe. Warum greift denn so ein Volk, was Demokratie verpasst bekommt, warum greifen denn Völker nicht zu anderen Alternativen? Aufstand gegen diese Form von Herrschaft, warum greifen sie nicht dazu, wo sie doch mit der Herrschaft, mit dem Produktionsverhältnis Kapitalismus mehr schlechte als gute Erfahrungen machen? Die Antwort hat 2 Seiten. Die eine Antwort habe ich schon gegeben. Dass per Staatsgewalt der Siegermacht oder der etablierten Demokratie dafür gesorgt wird, dass gar keine Alternativen zugelassen werden und dass praktische und ideologische Volksentwaffnung passiert. Das ist aber immer nur die eine Seite. Die andere Seite heißt, ja, irgendwie muss das Volk dabei auch mitspielen. Sonst geht es nicht. Und warum es dabei mitspielt, lässt sich ebenso leicht beantworten, wie es schwer ist, diesen Zustand aufzuheben, diesen ärgerlichen Zustand aufzuheben. Meine Antwort heißt, weil, beziehungsweise sofern sich das Volk als Volk versteht. Als Volk. Weil, beziehungsweise sofern sich die Bürger, als Staatsbürger verstehen. Das heißt, zu einem Status stehen, der ihnen verpasst worden ist. Du bist Staatsbürger. Ein Status, in dem alle Differenzen, alle Gegensätze, die in diesem Gemeinwesen zu anderen Mitmenschen existieren, ausgelöscht sind. Alle sind als Staatsbürger gleich, und wenn sie sich als Staatsbürger, diese gleichen Staatsbürger noch verstehen, interessiert sie der Gegensatz als Arbeiter zum Fabrikherrn, als Mieter zum Hausbesitzer, als Sozialhilfeempfänger zum Sozialstaat. All diese und noch einige Gegensätze mehr nicht mehr oder sie sind darin relativiert. Von minderer Bedeutung, dass sie sich als Staatsbürger verstehen. So ein Mensch, so ein Staatsbürger kennt dann wirklich keine Klassen mehr, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Parteien noch kannten, kennt keine Klassengegensätze mehr, sondern nur noch Deutsche. Deutsche natürlich mit unterschiedlicher sozialer Lage. Da versteht es sich von alleine, dass alle Gegensätze nur in Unterschiede in der Einkommenshöhe und im Status, im Ansehen übersetzt werden. Jeder kennt als Soziologe diese Pyramide. Auch eine Form, als Staatsbürger die Gegensätze in pure Unterschiede im Geld, im Status, woran dann ja wohl irgendwie alle Bürger partizipieren, einzugemeinden. Und wenn er sich als dieser Staatsbürger versteht, dann versteht er sich auch nicht als Staatsbürger überhaupt, sondern als Bürger eines bestimmten Staates, der denn auch dort, wo er lebt, wo er als Staatsbürger rekrutiert worden ist, ist ja nicht seine Entscheidung gewesen, seine Heimat hat. Er versteht sich dann in Deutschland geboren als Deutscher. Dann ist Deutschland, die deutsche Nation, seine Heimat. So einer, der sich zu dem Volksstatus, dem Staatsbürgerstatus positiv stellt und sagt, ja, ich bin Deutscher, vielleicht sogar noch stolz drauf ist, hat deswegen auch gelernt und akzeptiert, alle seine privaten Anliegen in Sachen Arbeit, in Sachen Einkommen, in Sachen Gesundheit, in Sachen Familie und so weiter, nie für sich als Anliegen vorzutragen. Ich brauche Arbeit wegen Einkommen. Ich brauche eine solche Arbeit, die meine Gesundheit nicht ruiniert. Ich brauche eine solche Arbeit, für die ich auch noch Zeit für die Familie habe. Jemand, der sich als Staatsbürger hierzulande versteht, der hat auch gelernt, seine Privatanliegen immer in die Form des Allgemeinwohls zu kleiden. Das heißt, an nationalen Anliegen zu relativieren. Ihr kennt alle, wie diese Verwandlung geht. Arbeit, ja, das leuchtet dem Arbeitslosen ein, gibt es natürlich nur bei Kapitalwachstum. Und dieses Wachstum gibt es natürlich nur, wenn Betriebe Gewinne machen. Und Betriebe machen natürlich nur Gewinne, naja, wenn der Betrieb nicht allzu viel Lohnkosten zahlt. Also wenn das Einkommen gleich runtergeht. Und wenn ordentlich gearbeitet wird. Und zwar möglichst rücksichtslos gegenüber der Gesundheit. Gesundheit für sich, weiß man, ist ein hohes Gut. Kriegen wir gerade jetzt im Augenblick verpasst, ständig. Weswegen für dieses hohe Gut auch nichts zu teuer sein darf. Vor allen Dingen, wenn die Kassen der Versicherung leerer werden, weil immer weniger in sie einzahlen, zum Teil, weil sie rausgeschmissen, zum Teil, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. So geht's dann, wenn man seine Privatanliegen, die ohnehin einem vom hiesigen System diktiert werden, niemand kommt auf die Idee, Lohn zu arbeiten für Einkommen. Niemand von sich. Das ist die einzige Möglichkeit hier. Dieses Anliegen, dieses schon systemisch bestimmte Anliegen, selbst noch an nationalen Fragen zu relativieren, und wer das konsequent durchzieht, der ist denn so weit, dass er den Berufsnationalismus seiner politischen Führer ergänzt um die nationalistische Untertanengesinnung. Damit bin ich mit der Demokratie endgültig durch. Wer dem Gedanken bis hierher gefolgt ist, für den muss ich zwangsläufig die zitierte Eingangsproblematik, nicht nur Neofaschismus, sondern Rechtspopulismus gefährden Demokratie, zwangsläufig etwas anders darstellen. Demokratie ist nämlich weder eine formelle Verfahrensvorschrift oder formelle Regelung für die Konstitution von Regierung unter Benutzung eines Volksvotums. Demokratie ist eine Form mit dem Inhalt der bürgerlichen Klassengesellschaft, die das kapitalistische Produktionsverhältnis, das nun mal auf Privateigentum basiert, als Rechtssystem durchsetzt. Und dass seine Macht nach innen sichert und nach außen bestrebt ist, wenn es denn selbst über genügend Einfluss verfügt, auch alle anderen Staaten nach dem eigenen Vorbild zu formen, also zu loyalen Bündnisstaaten zu machen. Naja, und genau das haben die Amerikaner im Augenblick mit dem Irak vor. Demokratie ist das Herrschaftssystem, das deswegen auch für die Produktionsweise so passend ist, für diese Produktionsweise, die kapitalistische. Es ist kapitalistische Staatsräson und als Wahlverfahren ist es die Benutzung des freigesetzten Willens der Bürger, aller Bürger, damit diese sich aus freien Stücken der Staatsräson unterwerfen. Deswegen ist Demokratie auch kein Wert, wie es uns im Sozialkundeunterricht beigebracht worden ist. Ein Wert, den es zu verteidigen gibt. Etwa deswegen hat man ja gelernt, weil die Demokratie den Menschen die Freiheit von Unterdrückung bringt. Es handelt sich nämlich bei der Freiheit, die Demokratie bringt, um eine recht merkwürdige Form von Freiheit. Diese Freiheit hat nichts damit zu tun, dass da Menschen frei und souverän über ihre Angelegenheiten beraten und nach Abschluss der Beratung diese Angelegenheiten arbeitsteilig und zum Wohle aller organisieren. Das ist mit der Freiheit gar nicht gemeint. Die demokratische Freiheit ist deswegen so merkwürdig, gerade die Wahlfreiheit, weil sie im Endergebnis immer nur in der personellen Neubesetzung von staatlicher Herrschaft über die freien Wähler, über die freien, gleichen und geheimen Wähler mündet. Demokratische Freiheit besteht also nichts anderes, als sich zum freiwilligen Gehorsam gegenüber der Staatsmacht zu entscheiden. Jetzt bleibt noch ein letzter Schluss. Was hat es jetzt mit dem Rechtspopulismus und mit dem Neofaschismus auf sich? Ich komme jetzt zurück zum Anfang. Ich glaube, dass, auch ohne dass ich es im Einzelnen vorher schon ausgeführt habe, deutlich geworden ist, dass in der Demokratie selbst, als Moment von ihr, als logisches Moment von ihr, sich die ganze Bandbreite nationalistischer Konzepte, vom demokratischen Nationalismus bis zu seiner faschistischen Variante, immer wiederfindet. Dass dies der Fall ist, liegt schlicht daran, dass die gleiche Staatsräson, demokratischer Kapitalismus, die Sache des Staates auf kapitalistische Grundlage voranzubringen, durchaus verschiedene Varianten zulässt. Das lässt verschiedene Varianten zu, auch innerhalb der demokratischen Verfasstheit. Denn die Frage, was ist gut für Deutschland? Was gehört sich für Deutschland? Was steht diesem Staat heute zu auf der Welt? Schröder sagt, welche Verantwortung haben wir auf der Welt? Das ist dasselbe, das ist ideologisch formuliert. Das sind die Fragen. Und die werden durchaus von unterschiedlich nationalistisch unterschiedlich gestrickten Konkurrenten um die politische Macht unterschiedlich beantwortet. Und es gibt, ich glaube auch, das wisst ihr, in der Frage, wie denn Deutschland, die deutsche Nation, groß, mächtig, reich, einflussreich oder immer mit dem Komparativ, größer, mächtiger, reicher, einflussreicher gemacht werden soll, da gibt es ein paar unterschiedliche Konzepte, für die das ganze Spektrum demokratischer und Rechtsabweichungen steht. Die Knackpunkte dabei sind bekannt. Soll die nationale Souveränität betont werden? Deutschland allein gegen den Rest der Welt? Oder Deutschland nie mehr allein, sondern in Bündnissen? Groß, stark, mächtig und gegen den Rest der Welt. Soll Deutschland eine Konkurrenz zur Supermacht USA aufmachen und sich die Feindschaft, die sie sich jetzt schon zugezogen hat, bis hin zur Kriegserklärung zuziehen? Oder soll sich Deutschland der Weltordnung der Amerikaner unterwerfen und die Konkurrenz um Macht, Einfluss, Reichtum erst im zweiten Glied unterhalb der USA beginnen? Gefährden Ausländer die innere Sicherheit und Ordnung generell? Oder kann man bei dem Verdacht, Ausländer gehören hier sowieso nicht rein, weil sie ja einem anderen Staat angehören, auch schon mal Ausnahmen machen, weil sie nützlich sind? Oder der vierte Punkt, vierte Knackpunkt. Erlaubt der Standpunkt der nationalen Ordnung, erlaubt der die sozialstaatliche Betreuung der untersten Armutsschicht, Obdachlose, Penner, Junkies, oder fordert der Ordnungsstandpunkt gleich die Entsorgung dieser untersten Armutsschicht, das Verstecken, das Wegsperren oder gleich das Eliminieren? Das sind so vier Knackpunkte, an denen es Kontroversen innerhalb des hierzulande existierenden Spektrums gibt. Und eins ist wichtig, alle diese Varianten, alle diese Alternativen in diesen vier Punkten haben alle Vertreter in den großen Volksparteien. Ordnet sie zu. Da fällt einem nicht nur Stoiber ein. Da fallen einem auch noch andere ein. Ich habe vorhin den Seehofer Kreis der SPD genannt. Naja, bei der FDP muss ich nicht groß suchen. Und so weiter und so fort. Alle diese Varianten stellen Momente des Parteilebens der großen Volksparteien dar. Und das, was sich an Rechtspopulismus oder Neofaschismus getrennt davon dem einen oder anderen Gesichtspunkt zusätzlich zuwendet, stellt so gesehen nichts anderes als die Verselbstständigung solcher Momente, solcher radikalen Varianten, die Frage der Nation zu entscheiden, dar. Na, das weiß man. Der Schill buchstabiert die Ordnungsfrage, so wie ich sie gesagt habe, wegsperren, entsorgen. Und nicht sozialstaatliches Kümmern, was ja auch seine Härten in sich hat, wie man dem gegenwärtigen sozialstaatlichen Reformwerk Schröders entnehmen kann. Haider, Österreich soll schon rein in die Europäische Union. Da macht er in Souveränitätsfragen eine Konzession. Aber in Europa und durch Europa soll es nur darauf ankommen, dass Österreich stark und groß wird und an alte Zeiten anknüpft, Habsburg. Ausländer raus ist Schill wie Haider klar. Und in Sachen Anti-Amerikanismus haben sie etwas dazugelernt. Le Pen, naja, das ist erstens der gesamte Schill, zweitens aber in der Europafrage ganz auf dem Standpunkt, nein, es zählt nur nationale Souveränität. Frankreich als Vaterland Europas geht doch, wenn es sich in Europa mit anderen zusammensetzen muss, sogar von anderen dann vielleicht überstimmt werden kann, als große Nation kaputt. Deswegen strikt gegen jede Bündnispolitik. Le Pen sagt auch raus aus der NATO. Naja, kann ich durchspielen. Die NPD hierzulande, mit der die Friedensbewegung in Berlin gemeinsam demonstriert hat, unter der Parole, kein Krieg für Öl, harter Anti-Amerikanismus, für amerikanisches Öl kein deutsches Blut. So hieß dieselbe Parole noch 91. Das haben sie so ein bisschen angepasst, aber es ist dieselbe Geschichte. Harter Anti-Amerikanismus, harter anti-europäischer Kurs und natürlich gegen Ausländer und Ordnung alles zusammen. Was immer sich da als Rechtspopulismus und Neofaschismus parteilich organisiert, immer handelt es sich um verselbstständigte Elemente jener Staatsräson, die in der Demokratie und ihrem politischen Auftrag ihren Grund haben und deswegen als Varianten politischer Parteiprogrammatik auch in allen Volksparteien immer wieder auftauchen. Rechtspopulismus und Neofaschismus schaden also nicht der Demokratie, gefährden sie nicht. Eine ganz falsche Fragestellung wollte ich nachgewiesen haben. Sondern repräsentieren konkurrierende Verlaufsformen, rechte Verlaufsformen der demokratischen Staatsräson, der Staatsräson, die sich dem Inhalt, dem Auftrag der Demokratie verpflichtet. Sie regen sich und sammeln Stimmen im Unterschied zur Regierung, wenn sie die Sache der Nation, die Sache Deutschlands für gefährdet ansehen. Die Volksparteien sind immer am Ruder. Der rechte Rand, Rechtspopulismus, Neofaschismus, bekommt immer dann Konjunkturen, wenn ihre Auffassung, jetzt geht es mit der Nation den Bach runter, Zuspruch findet. Und Anhaltspunkte dafür, dass es mit der Nation den Bach runtergeht, finden Sie in den vier genannten Knackpunkten. Deutschland dackelt immer Amerika hinterher. Wir sind doch selbst groß und mächtig und berufen, die Welt zu regieren. Ausländer machen Deutschland kaputt, durchrassen Deutschland. Bündnisse heißt, wir müssen die deutsche Souveränität teilen. Ist ja fürchterlich. Und so weiter. Das sind die Punkte, an denen die Rechten, Rechtspopulismus und Neofaschismus, tatsächlich Stimmengewinne erzielen. Wenn nämlich Teile des Volkes die Sache genauso sehen. Populismus ist also nicht Opportunismus gegenüber Stimmungen im Volk. Es ist eine Sichtweise, die die drauf haben. Eine in der Demokratie vorhandene und als selbstständige Partei jetzt existierende Sichtweise. Die sind nicht der Meinung, wir müssen uns ausdenken, dass die Nation den Bach runtergeht, weil das bringt Stimmen. Nein, das sehen sie wirklich so. Und finden Anhänger in einem Volk von mehrheitlich Nationalisten, die halt in der einen oder anderen Frage, wie soll es auch anders sein, sich als gelehrige Schüler demokratischer Parteien aufführen. Der schönste Beleg für meine Hauptthese, von wegen Rechtspopulismus und Neofaschismus gefährden Demokratie. Nein, sie sind ein notwendiges Produkt davon, gehören notwendigerweise dazu, als die verselbstständigte Radikalisierung von Elementen davon. Der schönste Beleg, da hinten habe ich mir für den Schluss aufgehoben, für den Fall nämlich, dass die regierenden demokratischen Volksparteien tatsächlich ihrerseits mal die Nation in echter Not sehen. Also das, was immer das Argument der Rechten ist und der Faschisten ist. Also wenn die regierenden demokratischen Volksparteien mal sagen, stimmt, das ist jetzt wirklich ein Notstand der Nation, dann haben sie für den Fall vorgesorgt. Dann haben sie ganz demokratisch, rechtsstaatlich für das vorgesorgt, was Rechtspopulisten und Neofaschisten ihnen heute schon immer abregen wollen. Das sind die Notstandsgesetze. Demokratisch auf den Weg gebracht für den Fall, wo die Demokratie sagt, wir sind, die Nation ist in Not. Wir müssen also zu anderen Maßnahmen greifen. Die Notstandsgesetze, die demokratisch verabschiedeten Notstandsgesetze, sind der letzte Beleg dafür, dass dieser Übergang, den es jetzt verselbstständigt als Schill, als Haider, als DVU und so weiter gibt, in der Logik der Demokratie, in der Staatsräson der Demokratie selbst enthalten ist. Man sollte also nicht die Demokratie vor denen schützen, sondern vielleicht sich zur Demokratie in diesen anderen Standpunkt zulegen. Danke, das war's.
Ja, vielen Dank auch von uns. Ich würde vielleicht direkt im Anschluss ob dann darum mit dir Fragen zu stellen, wenn es Fragen, Verständnisfragen gibt oder Diskussionsbeiträge. Ich denke, Professor Hüsten ist.
Kritik ist genauso
gerne bereit, darauf zu antworten.
Die Schwierigkeit dieser Frage besteht darin, dass sie zwei Zustände implizit vergleicht, die gar nicht vergleichbar sind. Nämlich einen Ist-Zustand, den es gibt, und einen Zustand, der vielleicht eintreten kann. Es kann eintreten. Ja, aber hierzulande ist es halt nicht so. In Europa ist es nicht so. Kann eintreten, heißt das Argument. Und gegen dieses Argument habe ich eigentlich eins einzuwenden. Ich will das gar nicht bestreiten, dass es Linken im Faschismus übel ergangen ist. Was ich einwenden will dagegen ist, inwieweit nicht ein bisschen außer Acht gelassen wird, wie Linken in der Demokratie mitgespielt wird. Das ist doch das Merkwürdige, dass große Teile derjenigen Antifa, ich weiß, es gibt sehr unterschiedliche Abteilungen in der Antifa, ich prügel mich mit allen immer rum, dass große Teile der Antifa, die diesen Standpunkt, den du gerade genannt hast, drauf haben, ihrerseits vom Verfassungsschutz bespitzelt werden, dass ihnen ihrerseits das politische Leben schwer gemacht wird, dass sie Schwierigkeiten haben, in normale Beamtenberufe reinzukommen, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Blättchen zu publizieren, zu verteilen, dass sie Schwierigkeiten haben, öffentlich ihre Meinung zu sagen und so weiter. Dass sie also in dem, was aktuell der Fall ist, jene Form der demokratischen Mundtotmachung erfahren, aber durch einen schlichten Vergleich, es könnte viel schlimmer kommen, gar nicht das zum Gegenstand machen, was sie gegenwärtig mundtot macht, sondern sich um das kümmern wollen, was vielleicht in der Zukunft einmal auf sie zukommen könnte. Das nenne ich einen schrägen, eine falsche Konstellation der ganzen Sache. Also, das zweite Argument, was man dazu sagen kann, ist, man muss sich mal überlegen, aus welchen Gründen eigentlich die regierenden und opponierenden Parteien selbst den Neofaschismus und partiell den Rechtspopulismus mit einem Verdacht, in Sachen Neofaschismus sogar mit einem Verbotsverfahren überzogen haben. Ich weiß, und ich habe da auch ein Büchlein drüber geschrieben, dass die deutsche Antifa ein wenig komisch aus der Wäsche geschaut hat, als sie feststellen musste, dass in bestimmten Bereichen der Staat ihre Arbeit tut. Plötzlich das tut, was Teile der Antifa immer gefordert haben, Verbot der NPD. Ich warne davor, das als einen Schluss zu ziehen, daraus einen Schluss zu ziehen, der heißt, naja, die Affinität von uns Linken mit dem demokratischen Staat ist doch allemal größer als wir uns das bislang vorgestellt haben. Wir können uns in gewisser Weise auf den demokratischen Staat verlassen. Das kann man nur sagen, wenn man sich die Gründe nicht klar gemacht hat, aus denen der demokratische Staat zum Beispiel dieses NPD-Verbot erlassen hat oder weswegen er in bestimmten Bundesländern der Schill-Partei ziemliche Auflagen gemacht hat. Andere Auflagen als anderen demokratischen Parteien. Der Grund, warum der demokratische Staat das macht, ist nicht, weil er plötzlich Antifaschist geworden ist. Abgesehen davon ist es auch so eine Geschichte, dass man mit dem Antifaschismus, aber es sei es drum. Und der Grund ist der, dass er frühzeitig eine politische Konkurrenz einer Partei, der es im Prinzip ums Gleiche geht, entsorgen wollte. Ums Gleiche geht. Ihr müsst euch mal die ganze Debatte vor Augen führen, in der die politischen Parteien überlegt haben, welche Gründe haben wir eigentlich, die NPD zu verbieten? Die haben stundenlang die Parteiprogrammatik durchgeforstet und haben festgestellt, verdammt nochmal, da decken wir ja 90% unserer eigenen Parteien. Deswegen mussten sie immer kriminelle Elemente dingfest machen. In der Programmatik haben sie den Grund für Verbot gar nicht entdeckt. Übrigens, es gibt auch in der Frage, wie geht man mit Linken um? Gerade zwischen Faschisten, Rechtspopulisten und dem demokratischen Staat eine Gemeinsamkeit. Zwischen denen gibt es eine echte Gemeinsamkeit. Aber nicht zwischen Antifaschisten, kritischen Linken, radikalen Antifaschisten und dem Staat. Die Gemeinsamkeit von Schill, NPD, DVU und dem bürgerlichen Staat, bei den Schemes heißt es, wir sind Zecken oder ihr seid Zecken, heißt, das ist die einzige Kraft, die müssen wir so ruhig, so stillhalten, so unterdrücken, weil die wirklich was anderes will als wir mit unserer Staatsräson. Das wollen Rechtspopulisten und NPD und DVU nicht. Die wollen das eine oder andere ein bisschen anders machen, aber ansonsten haben sie sich längst zu den Prinzipien dieses Staatswesens vorgearbeitet. Also, Schlusssatz dazu. Die Sache mit der Feind steht rechts, weil der macht es den Linken irgendwann auch schwerer, ist darin blöd, weil er das, was gegenwärtig passiert, von der herrschenden Macht mit den Linken, so gering achtet, so gering macht, so gering machen muss, damit eine mögliche zukünftige Gefahr nur der Rechten als Argument gegen sie vorzugehen übrig bleibt. Zweites Argument, wenn es wirklich gegen links geht, sind die Rechten, also die Faschisten, die Rechtspopulisten und die Demokraten immer auf derselben Bank, immer auf derselben Linie. Und da verfügen die Demokraten immer noch über die härteren Mittel. Das muss man schon mal sagen. So übel es ist, von den Faschisten verprügelt zu werden, muss man was gegen machen, klar. Das ist nichts gegen die Mittel, die der demokratische Staat gegen linke Politik und linke Meinung ins Feld führen kann. Nichts dagegen. Und das muss man sich klar machen. Übrigens, keinen Fehlschluss draus ziehen. Ich sage nicht, man soll den Faschismus nicht kritisieren und praktisch angehen. Überhaupt, das sage ich nicht. Habe ich ja auch schon teilweise gemacht. Die Art und Weise, wie es kritisiert wird, wie sich große Teile der Antifa in ihrem Antifaschismus als Parteigänger von Demokratie aufführen, das ist der Fehler meines Erachtens. Deswegen habe ich heute auch die Sache mal ganz anders aufgezogen. Ich muss sagen, ob du was mit anfangen kannst oder nicht.
Ja, also man kann sagen, dass einerseits Demokratie kritisiert und bekämpft, was aber nicht heißt, dass man die Rechten außen vor lassen soll als unwichtig. Also da würde ich halt voll zustimmen.
Nee. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, wo ich mit den Notstandsgesetzen angefangen habe. Ich habe einfach mal vorgelesen. Dann habe ich das Publikum rhetorisch raten lassen, woraus ich zitiert habe. Ja, diejenigen, die Notstandsgesetze nicht kennen, die haben alle gedacht, das ist ein NPD-Programm oder das ist sonst irgendwas. Ja, nichts da. Das ist die Verfassung zitiert. Ja, dann, davon ist tatsächlich aufgrund eines anderen Urteils über die Lage der Nation NPD und Rechtspopulismus sowas wie die Verselbstständigung dieses einen Gesichtspunktes. Ich kann es auch nochmal andersrum auf eine Kurzfassung bringen. Ich glaube, die habe ich hier auch schon mal erzählt irgendwo in der Stadt. In der Demokratie ist der Faschismus die Notstandsvariante. Für den Faschismus ist der Notstand die normale Variante von Politik. Das ist der Zusammenhang. Differenz, aber auch eben gerade der Zusammenhang von beiden. Wer das ganze Zeug ein bisschen genauer nachlesen will, ich sage es einfach mal, weil das so ein Vortrag kurz ist und man will es nachher wirklich nochmal nachlesen. Es gibt hier ein Buch von mir und Rolf Gutte über Faschismus-Sache und da gibt es dann diesen Klassiker von Hecker über den Faschismus, der wirklich nochmal alles auseinandernimmt, das Verhältnis Demokratie und Faschismus. Ja, weiter.
Weitere Fragen?
Anregungen? Glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe noch nie einen Vortrag gehört, der Demokratie so schlecht gemacht hat. Bin ich mir sicher. Das fände ich klasse. Also wenn ich hier auf offene Ohren gestoßen bin, das wäre klasse. Ganz toll. Na, man muss ja kein Demokrat sein, trotzdem an dieser Kritik irgendwas nicht finden. Das ist doch nicht die Frage des Standpunktes, bin ich dafür oder dagegen. Sondern aus welchen Gründen? Was ist meine Kritik dran? Der Diktator hat auch was gegen Demokratie. Das ist ein bisschen was anderes.
Keine weiteren Fragen?
Letztes Angebot. Außerhalb des Saales, wer noch mit mir weiter per Netz diskutieren will, kann meine E-Mail-Adresse sich notieren. Das ist die obere. Und wer weiteres Zeug noch von mir lesen will, der kann sich meine Homepage-Adresse aufschreiben.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir und bei uns, die gekommen seid. Und verweise nochmal auf den ersten einführenden Teil in unserer Veranstaltungsreihe, der jetzt hierher geschoben wird. Am 2. Juli, 20 Uhr im Theaterkeller, Bernhard Schmidt aus Paris zum Thema Rechtspopulismus in Europa. Wer zu der Veranstaltungsreihe sich nochmal Texte anschauen will oder die Termine nicht mehr im Kopf hat, verweist auf unsere Homepage www.luzi.de/gegenstrom. Da gibt es auch direkt einen Link zu den Texten und Referenten. Und dann kann ich noch ansagen, dass das, was heute vorgetragen wurde, auch noch am Stadtradio gesendet wird. Und zwar am 4. Juli. Steht auch in der Güterung, glaube ich, der Sendetermin steht immer auf der Homepage. Schönen Abend. Das ist ein bisschen.